Liebe Hörer, herzlich willkommen zur 21. Folge des VentureMate Podcasts. Heute haben wir einen besonderen Gast, und zwar Christoph Stressing vom Deutschen Startup-Verband. Christoph, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir haben leider ein paar technische Probleme gehabt, weshalb der Luca heute nicht als Moderator dabei sein kann. Aber es freut uns sehr, dass du da bist, und wir würden uns freuen, wenn du dich einmal kurz den Hörern vorstellen könntest.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Lilly. Freut mich sehr. Ich bin Christoph, ich bin Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer beim Startup-Verband. Jetzt mittlerweile auch schon seit ziemlich genau 4 Jahren, war vorher beim anderen Verband, da stellvertretender Geschäftsführer, vorher auch im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, und von Hause aus bin ich Jurist.
Okay, vielen Dank für das Intro. Wie ihr schon wisst, haben wir immer am Anfang 3 kurze, schnelle Blitzfragen sozusagen. Also ich würde dich bitten, Christoph, die besonders kurz zu beantworten und einfach spontan zu sein. Und die erste Frage ist, eher Homeoffice oder Büropräsenz?
Eher Homeoffice.
Okay. Bist du eher ein Early Adapter oder setzt du auf bewährte Technologien?
Ein Mix aus beidem.
Okay. Und dann würden wir noch gerne wissen, wie bewertest du die Verfügbarkeit von Venture Capital in Deutschland für Startups von einer Skala von 1 bis 10?
5.
Okay, ja, das ist sehr interessant. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, was man da noch alles machen kann. Vielen Dank. Und dann würden wir jetzt auch schon in den inhaltlichen Teil übergehen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn du am Anfang einmal erklärst, was macht denn überhaupt der Startup-Verband und welchen Mehrwert bringt der Startup-Verband Gründern oder auch Kapitalgebern?
Ja, klar, sehr gern. Der Startup-Verband ist die Interessenvertretung für Startups, aber auch für das gesamte Startup-Ökosystem in Deutschland. Der Verband wurde 2012 gegründet, also ist mittlerweile auch mehr als 10 Jahre alt. Wir sitzen in Berlin, wurden auch hier in Berlin gegründet. Und unser Hauptschwerpunkt ist tatsächlich, Stimme und Gesicht für Startups und für das Startup-Ökosystem zu sein. Als Interessenvertretung für bessere Rahmenbedingungen uns einzusetzen, im Austausch mit der Politik, mit der Öffentlichkeit. Das ist das, was wir vorrangig machen. Aber darüber hinaus haben wir, glaube ich, auch noch ein sehr spannendes Leistungsspektrum für unsere Mitglieder. Wir haben tolle Veranstaltungen, wir haben Vernetzungsformate, wir sind in den Region auch präsent. Also insofern ist es ein bunter Mix, was wir als Startup-Verband anbieten.
Okay, und was konkret können Startups dann machen? Können sie zu euch kommen, um Hilfe zu bekommen, oder habt ihr da konkrete Angebote oder Programme für Startups?
Ja, genau. Also ein Beispiel ist zum Beispiel unser Membership Benefit Programm. Das ist aus der Community für die Community. Da geht es darum, dass Startups, Scale-Ups untereinander von ihren Leistungen auch profitieren können. Das ist, glaube ich, so ganz, ganz stark greifbar, dass man davon profitieren kann. Aber sicherlich sind gerade auch im Startup-Bereich, gerade wenn man dabei ist, ein Unternehmen aufzubauen, Netzwerke super wichtig, Know-how-Transfer super wichtig. Und auch das bilden wir mit verschiedenen Angeboten ab.
Okay, das ist ja sehr interessant. Wir hatten schon in den letzten in unseren letzten Podcast-Folgen hatten wir öfter das Thema Deutschland als Gründungsstandort. Und da hatten wir auch die Frage, wie würdet ihr es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Und eine 10 haben wir leider noch nicht gehört. Deswegen hatte ich gesehen beim Startup-Verband, ihr möchtet Deutschland und Europa zu einem gründungsfreundlichen Standort machen. Was genau macht ihr dafür und welche Rolle spielt vielleicht auch Venture Capital hierbei?
Genau, also ich glaube, Venture Capital spielt eine sehr große Rolle dabei. Es ist, glaube ich, erkennbar, dass gerade ja Startup-Finanzierung nicht läuft über eine klassische Bankfinanzierung. Und deswegen ist die Frage, wie gut die Finanzierungsbedingungen auch in Deutschland sind, von ganz großer Entscheidung, wie das Startup-Ökosystem insgesamt aufgestellt sind. Vor längerer Zeit sagte mal ein Banker zu mir, das fand ich ganz spannend, der sagte, naja, die Venture Capital-Geber, die schauen nach vorn und die Banken schauen ja eher zurück. Ich glaube, das ist ganz gut mal kurz auch beschrieben, warum Venture Capital so wichtig ist und wir uns auch dafür einsetzen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Finanzierung verbessern. Und ich glaube, wenn wir über den Gründungsstandort Deutschland sprechen und wo er steht, dann glaube ich, gibt es, ich will nicht sagen 2 Wahrheiten, aber das Glas kann halb leer oder halb voll sein. Auf der einen Seite sehen wir jetzt ganz aktuell, dass gerade im letzten Jahr die Neugründungen zurückgegangen sind. Wir sehen die Initiativen von Präsident Macron in Frankreich, wo sehr viel auch politisch getan wird. Auf der anderen Seite ist sicherlich Deutschland auch ein attraktiver Gründungsstandort. Wir merken halt nur, dass wir uns oft zu sehr selbst im Weg stehen, ja, dass wir bürokratische Anforderungen haben, dass wir nicht digital genug sind. Also insofern ist es auch für uns immer als Verband wichtig darum, den Finger in die Wunde zu legen, ohne den Standort dabei selber auch schlecht zu reden und auch das, was gut funktioniert, auch hervorzuheben. Aber klar, wir sind im europäischen Vergleich bestenfalls Mittelmaß und deswegen müssen wir gerade auch bei den Rahmenbedingungen weiter Gas geben.
Das heißt, ihr seid aber hauptsächlich in Deutschland aktiv und weniger in Europa?
Genau, also wir sind der Bundesverband Deutsche Startups, deswegen ist der Schwerpunkt auf Deutschland erst einmal beschränkt, auch in den Regionen, über die einzelnen, in den Bundesländern, über die einzelnen Landessprechenden. Es gibt auf europäischer Ebene auch die ein oder andere Initiative, da ist aber das Startup-Ökosystem noch nicht ganz so weit. Da sind wir auch beteiligt, weil vieles, was von dem ja in Deutschland auf nationaler Ebene besprochen wird, ja doch auch schon auf europäischer Ebene vorweggesprochen wird. Insofern haben wir auch einen Blick und einen gewissen Fokus nach Brüssel, aber der absolute Schwerpunkt ist auf die nationale Gesetzgebung.
Okay, vielen Dank. Und dann haben wir noch gesehen, dass ihr sehr viel im Bereich Research macht. Also einige Studien wurden erstellt und zum Beispiel auch der Deutsche Startup Monitor. Könntest du vielleicht mal ein paar Insights geben, was ihr so für relevante Studien habt und welche relevanten Forschungsergebnisse ihr in den letzten Jahren sammeln konntet?
Ja, total gern. Also tatsächlich ist der Research-Bereich eine wichtige Säule für uns. Ich spreche immer so von drei Säulen. Das eine ist der Politikbereich, da haben wir schon gesprochen, werden vermutlich gleich noch weiter darüber sprechen. Der zweite wichtige Bereich ist das gesamte Netzwerk und der dritte Bereich aber auch Research. Und Research ist deshalb so wichtig, nicht nur, weil es schön ist, gute Publikationen mit tollen neuen Erkenntnissen zu publizieren, sondern auch, weil es für uns einfach für die politische Kommunikation von herausragender Bedeutung ist, nicht irgendwie eine anekdotische Evidenz zu haben, sondern tatsächlich auch eine empirische Evidenz. Und deswegen ist tatsächlich das Research-Team bei uns auch das größte Team. Wir haben insgesamt 15 Leute in der Geschäftsstelle sitzen. Im vergangenen Jahr haben wir 13 Publikationen herausgegeben, also wirklich viel. Und das Flaggschiff ist der Deutsche Startup-Monitor, den wir mittlerweile seit über 10 Jahren auch als Verband herausgeben. Das ist die Vermessung des gesamten deutschen Startup-Ökosystems mit mehr als 2000 Teilnehmenden. Und abgeleitet aus diesem deutschen Startup-Monitor haben wir auch weitere Studien, die teilweise dann einzelne Themen nochmal besonders beleuchten oder auch Regionen nochmal besonders beleuchten. Ein Beispiel ist der Green Startup-Monitor, wo es auch nochmal darum geht, einen besonderen Blick auf die Green Startups zu richten, welche Herausforderungen sie sich gegenübergestellt sehen, oder auch der Migrant Founders Monitor im Mai auch vorgestellt, wo es darum geht, welchen Anteil haben eigentlich Migrantinnen am deutschen Startup-Ökosystem. Insofern ist das ein sehr, sehr buntes Bild, was wir aus dem Research-Bereich haben, was, glaube ich, auch einfach für euch alle auch total wichtig ist, um mal zu gucken, wenn wir über Startups und das Startup-Ökosystem in Deutschland sprechen, worüber sprechen wir dann? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Schwierigkeiten? Wie ist überhaupt ein Startup aufgestellt? Wie viele Mitarbeitende gibt es da? Insofern ist der Research-Bereich tatsächlich für uns eine ganz wichtige Säule im Verband.
Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke in die Studienlage. Hättest du denn vielleicht so ein paar interessante Fakten, was aus den letzten Studien herausgekommen ist, was vielleicht die Zuhörerschaft überraschen könnte oder interessieren könnte?
Ja, ich glaube, was eine spannende Zahl ist, was wir jetzt auch schon im vorletzten Jahr veröffentlicht haben, waren die Zahlen, wie viele Mitarbeitende gibt es eigentlich bei Startups und bei Scale-Ups. Das ist eine Studie, die wir unter anderem gemeinsam mit Roland Berger gemacht haben. Und da kam zutage, dass es 415.000 Mitarbeitende sind. Also tatsächlich eine schon signifikante Zahl. Und wir haben uns darüber hinaus auch angeschaut, wie sind eigentlich die Multiplikatoreneffekte. Und mit den Multiplikatoreneffekten sind es tatsächlich 1,6 Millionen Arbeitsplätze, die in Deutschland durch Startups geschaffen werden oder indirekt durch sie gesichert werden. Und ich glaube, da sieht man schon, ja, wie wichtig auch Startups als Wirtschaftsfaktor sind. Wenn man das vergleicht mit den Branchen Automobil, aus dem Automobilbereich und aus dem Chemiebereich, dann sind diese mittelbaren Jobs, die gesichert und geschaffen werden, also mehr als beide Branchen zusammen. Und ich glaube, da sieht man schon, dass das tatsächlich was ist, was über das hinausgeht, was man irgendwie als ganz ja, nett bezeichnen kann, sondern dass es tatsächlich eine richtige Wirtschaftskraft ist, die dahinter steht, die Jobs schafft, die Jobs sichert. Und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, einfach zu sehen, wie sich auch dieses Ökosystem in den letzten Jahren hier entwickelt hat. Es gibt ja diesen Slogan von dem Handwerk, glaube ich, sie wären die Wirtschaftsmacht von nebenan. Ich sage das immer mit dem Augenzwinkern. Wenn das Handwerk die Wirtschaftsmacht von nebenan ist, dann sind die Startups und die Scale-Up die Wirtschaftsmacht von morgen. Und ich glaube, das kann man absehen, auch schon an den Zahlen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, der sicherlich auch noch ganz spannend ist, hatte ich eben schon kurz erwähnt, der Migrant Founders Monitor, also auch einfach zu beleuchten, wie viele Migrantinnen sind eigentlich im Startup-Bereich unterwegs. Das ist eine Publikation, die wir vor einigen Jahren auch gestartet haben. Es sind 21% aktuell Migrantinnen, die ein Startup gegründet haben. Und besonders interessant in dem Zusammenhang ist, dass 60%, knapp 60% der Unicorns eine Gründerin oder einen Gründer mit Migrationshintergrund haben. Und daran sieht man, glaube ich, auch, dass gerade dieser Bereich, dass da ja eine besondere Ambition auch da ist. Wir sehen das auch gerade bei Gründungen mit Migrationshintergrund, auch dass da ein besonders starker Drang ist, zu internationalisieren. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Beobachtung und sicherlich auch interessant, unser Green Startup Monitor. Danach sind 35% der Startups in Deutschland dem Bereich Green Tech zuzuordnen. Das ist so viel wie noch nie. Und ich glaube, das zeigt aber auch eins sehr gut, dass Startups vor allem eins sind, Problemlöser. Also gerade wenn wir darüber sprechen, über aktuelle Herausforderungen im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels, sind Startups eben die durch Innovation, durch Ideen Lösungen liefern. Und deswegen ist das für uns auch immer noch ein wichtiger Punkt, hier darauf zu verweisen. Und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt, sparst du auch schon an, ist, wie verhält sich das eigentlich mit den Finanzierungen? Beobachten wir, dass wir ja aktuell im letzten Jahr zwar einen deutlichen Rückgang hatten im Vergleich zum Vorjahr. 2021 war ein absolutes Rekordjahr mit ja um die 17 Milliarden Venture Capital Investitionen. Auf der anderen Seite ist aber diese Zahl jetzt aktuell aus dem Vorjahr noch immer höher als vor der Krise, vor der Pandemie. Und insofern sehen wir halt auch hier mit diesem einen ja, Auswuchs im 21, dass die Tendenz auch ganz klar ist zu mehr Venture Capital, zu mehr Finanzierungsmöglichkeiten für Startups und ja deshalb auch total wichtig, du hattest ja anfangs auch schon danach gefragt, weil natürlich jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, den sich eine Gründerin, ein Gründer um die Finanzierung kümmern muss, kann er sich oder sie sich nicht um das Unternehmen, das Produkt kümmern. Und überall dort, wo die Finanzierungsbedingungen einfacher sind, entsteht dadurch natürlich ein klarer Wettbewerbsvorteil. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Finanzierungsbereich immer auch mitgedacht wird, wenn wir über die Bedingungen für Startups in Deutschland sprechen.
Da kommt dann wahrscheinlich auch wieder der Politikaspekt mehr ins Spiel bei euch, dass ihr auch Lobbyarbeit für die Startups in dem Sinne vermutlich macht bei der Politik, dass die Bürokratie abgebaut wird, oder?
Ja, genau. Also der Bereich Talente und Kapital sind für uns ganz zentrale Themen. Beim Thema Talente können wir vielleicht gleich nochmal drüber besprechen. Geht es zum einen darum, auch wie die Zuwanderung erleichtert werden kann, wie Visa-Verfahren schneller durchgeführt werden können. Es geht aber auch darum, wie Mitarbeitende einfacher, unkomplizierter an einem Unternehmen wirtschaftlich auch beteiligt werden können. Also die Frage, wie Mitarbeiterkapitalbeteiligung auch wettbewerbsfähig ausgestaltet werden können. Und natürlich geht es bei der Finanzierungsfrage auch darum, wie der Rahmen gesetzt werden kann. Zum einen durch Rahmenbedingungen, zum anderen aber auch durch eigene Instrumente. Und hier wurde ja vor mittlerweile knapp 2 Jahren der Zukunftsfonds aufgelegt. Das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt mit den verschiedensten 8 oder 9 verschiedensten Modulen aktuell. Und ein Modul aus diesem Zukunftsfonds ist der sogenannte Wachstumsfonds. Der ist darauf ausgerichtet, das Kapital von privaten institutionellen Investoren zu gewinnen. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Wie können wir eigentlich neben den Rahmenbedingungen, ich glaube, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, für private institutionelle Investoren, aber auch allein die Attraktivität für Venture Capital, für diese Anlageklasse Venture Capital stärken, damit stärker in diesem Bereich investiert wird, weil es ist völlig klar, das Geld ist da, es wird eben aktuell nur noch nicht wirklich zukunftsorientiert allokiert.
Das stimmt, gerade wenn es viele verschiedene andere Alternativen gibt. Okay, eine Sache hätte ich noch zum Thema Research. Und zwar haben wir gesehen, dass im Female Founders Monitor 2022 eine Grafik war, wo man gesehen hat, wie viele Startup-Gründer gibt es im Verhältnis zu den Gesamtgründern, die weiblich sind. Das waren etwa 20%. Und dann hat man gesehen, wie viel Prozent des VC-Volumens geht denn wirklich an weibliche Gründer oder Teams, die zum Teil weiblich sind. Und die Zahl war noch deutlich geringer. Kannst du sagen, welche Gründe das hat? Wurde das auch erforscht? Und was wollt ihr tun, um das zu verändern und mehr weibliche Gründer anzusprechen?
Ja, genau, da sprichst du, glaube ich, einen sehr guten Punkt an, weil einer der Gründe mit sicherlich auch dafür ursächlich ist, weshalb wir insgesamt weniger Gründerinnen haben und dann noch weniger VC-finanzierte Gründung ist, dass der gesamte VC-Bereich doch stark von Männern dominiert ist. Und eine der Erklärungen ist, glaube ich, ja, sehr naheliegend, dass eben der Thomas lieber in den Thomas oder eher in den Thomas investiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ja, Hebel, um auch mehr, nicht nur mehr Gründerinnen insgesamt zu bekommen, aber halt auch mehr Venture Capital in weibliche Gründungsteam auch zu lenken, ist, dass es insgesamt mehr Investoren auch gibt, weil sicherlich auch da dann ein anderer Fokus nochmal geschaffen wird. Und einer der Punkte, die jetzt auch von der Bundesregierung im zweiten Quartal noch aufgegriffen werden soll, ist der sogenannte Emerging Manager Fund. Da soll es genau darum gehen, unterrepräsentierte Gruppen als GP, also als Venture Capital Geber, besonders in den Fokus zu nehmen und darüber auch dann Investitionen nochmal besonders zu fördern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger und richtiger Schritt. Vermutlich ist es aber auch nicht die einzige Hebel und die einzige Stellschraube, die man drehen kann und muss, um diese Differenz, die du gerade beschrieben hast, diese Diskrepanz komplett abzuschaffen. Aber sicherlich ein wichtiger Schritt dorthin.
Okay, das sieht ja schon so aus, als wenn auf jeden Fall was gemacht wird, dass die Tendenz zumindest nicht mehr ganz so stark wird. Okay, dann würde ich gerne noch ein
Vielleicht
bisschen
darf
auf
ich
die.
da, schön, wenn ich unterbreche, aber
Ja.
vielleicht darf ich da nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, es ist halt nochmal total wichtig, auch zu verstehen, und viele fragen auch, quasi, warum setzt du dich denn auch persönlich für Gründerinnen und für Investoren ein? Ich glaube, es ist halt total wichtig, nochmal zu verstehen, es geht darum, das Potenzial, was wir haben, viel, viel besser zu nutzen. Und es ist gesellschaftlich natürlich total notwendig und überfällig, aber es ist auch quasi eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft und der volkswirtschaftlichen Vernunft, dieses Potenzial einfach viel, viel stärker zu nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, auch da Angebote zu schaffen, die eben ja die Konstellation nochmal besonders zu berücksichtigen. Und da ist diese gerade genannte Initiative sicherlich ein ganz wichtiger Teil. Also es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie gezielte Förderung zu machen, die gewissermaßen nur einen ganz, ganz kleinen Teil privilegiert, sondern es geht wirklich darum, aus der Erkenntnis der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit hier auch viel, viel stärker Frauen zu unterstützen.
Okay, verstehe. Okay, dann würde ich jetzt einmal auf das Thema Netzwerk noch ein bisschen mehr eingehen. Vielleicht kannst du erst einmal erzählen, was ihr euch generell dabei denkt und dann hätte ich noch eine Frage dazu.
Genau, also ich hatte das gesagt, wir haben verschiedenste Formate, teilweise virtuell, teilweise auch vor Ort. Wir haben in 15 Bundesländern landessprechende Landesgruppen, wo auch in den Regionen von Stammtischrunden bis zu inhaltlichen Veranstaltungen sich ganz viel tut. Wir haben in diesem Jahr wieder die Eventreihe Startup-Verband on Tour. Wir sind da in vier deutschen Städten unterwegs und auch da geht es darum, ja, Netzwerke zu schaffen, Know-how-Transfer zu ermöglichen. Und insofern ist das ein sicherlich ganz, ganz wichtiger Bereich. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Wochen die German Startup Awards im TIPI am Bundeskanzleramt in Berlin. Bundeskanzler Scholz war da. Auch da haben wir ja Gründerinnen und Gründern, Investorinnen und Investoren eine Bühne geschaffen, um auch quasi ja öffentlich eine Anerkennung auch zu erfahren, aber auch da in einen Austausch zu kommen mit ja, Gründern, die aus teilweise ja, aus sämtlichen Regionen nach Berlin gekommen sind, aber auch von diesem, ja, vielleicht von diesem Spirit des Ökosystems zu profitieren. Also ich glaube, Personen zueinander zu führen, ist ein ganz wichtiger Gedanke auch für uns als Verband. Und sicherlich auch, das ist ein weiteres Format, was wir anbieten, monatlich so ein Academy, wo es auch inhaltlich nochmal darum geht, zu einzelnen ausgewählten Fragestellungen Hilfe zu geben, aber auch vielleicht auch gewisse Probleme nochmal zu beleuchten, wie man umgehen kann mit gewissen Situationen. Das ist so ein bisschen von rechtlichen Hintergründen zu sehr, sehr praktischen auch Hilfestellungen. Insofern ist das wirklich eine sehr, sehr bunte Anzahl, ein sehr bunter Strauß an verschiedenen Eventformaten, die wir haben.
Und das heißt, Startups, die interessiert sind, können sich einfach auf eurer Website informieren und das ist dann sozusagen, jeder kann sich mal bewerben.
Ja, genau. Also vielleicht, ich meine, das ist der kleine Werbeblock. Also wie funktionieren wir als Verein? Wir funktionieren wie jeder andere Verein auch. Ganz wesentlich über Mitglieder. Insofern sind wir auch darauf angewiesen, dass wir Mitglieder haben, die auch aktiv sind. Und deswegen sind viele der Leistungen eben auch gerade für die Mitglieder zugeschnitten. Das ist so ein bisschen die Eintrittskarte, die Mitgliedschaft zu den vielen Events, die wir haben. Wir machen das öfters auch quasi über die Mitgliedschaft hinaus, wo wir sagen, okay, das ist auch ja ein Dienst für das gesamte Startup-Ökosystem. Aber ich glaube, es liegt auf der Hand und versteht jeder, dass diese Leistungen und das Team auch in der Geschäftsstelle auch irgendwie finanziert werden muss. Und deswegen sind die Mitglieder und die Mitgliedsbeiträge natürlich ein ganz wichtiger Teil davon.
Okay, verstehe. Ja, dann können sich die Leute, die interessiert sind und gerade zuhören, ja einmal darüber informieren auf der Website.
Sehr gern.
Okay, dann würde ich gerne noch wissen, wie ist denn so die Wichtigkeit von dem Kontakt zwischen Startups und eher etablierten Unternehmen oder Konzernen? Werden die auch irgendwie eingebunden oder spielt das weniger eine Rolle?
Nee, ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube auch, dass es weiter eine immer wichtiger werdende Rolle spielt. Wir haben beispielsweise auch Fördermitglieder im Verband. Das sind dann teilweise größere Mittelständler oder Corporates. Aber ich glaube, auch darüber hinaus einfach diesen Mehrwert zu schaffen zwischen einer Innovation vom Schnellboot und quasi der der Stärke von Tankern, quasi um dieses Bild zu wählen, ist total wichtig, weil letztlich beide Seiten davon profitieren. Startups profitieren davon, weil sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen können und die etablierten Unternehmen profitieren davon, weil sie einfach schneller und damit auch irgendwie wettbewerbsfähiger sein werden. Und insofern ist, glaube ich, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja auch da stärker noch zu vernetzen, gewissermaßen ja die neue und die etablierte Wirtschaft auch stärker zueinander zu bringen.
Mhm. Ja, okay. Und welche Rolle spielen aus deiner Sicht Hochschulen für die Startup-Landschaft? Wir kommen ja jetzt von einer Hochschule, wo es zum Beispiel auch einen Accelerator gibt, wo dann eventuell auch Startups gegründet werden und auch ein paar Unicorns hoffentlich rauskommen. Und gibt es da generell auch Initiativen, dass gemeinsam was gemacht wird, zwischen Hochschulen und dem Startup-Verband oder?
Also, das sage ich nicht nur hier in dem Podcast, sondern auch ganz generell. Klar sind Hochschulen ein ganz, ganz wichtiger Teil von diesem Startup-Ökosystem. Er hat ja auch angesprochen, wie wichtig Talente sind. Also zum einen die Hochschulen, dann ja auch wichtig als diejenigen, die Talente von morgen ja auch ausbilden, aber auch als Innovationsschmieden, als Gründungsschmieden auch Hochschulen einen ganz wichtigen Bereich, ganz wichtige Funktion auch haben. Es wird dann ja gerne auch mal nach München geschaut, wo im Unternehmertum tatsächlich auch wirklich viel geschaffen wurde, in Leipzig aber auch, in HL. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Bereiche, wo aus dem Hochschulbereich auch teilweise im Bereich Entrepreneurship lebe, auch weit darüber hinaus aus den wirklichen technischen Berufen auch dazu incentiviert wird zu gründen. Und ich glaube, deswegen sind die Hochschulen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir auch als Verband beispielsweise beim Deutschen Startup Monitor nutzen, um auch stark in die Fläche reinzukommen. Aber auch darüber hinaus ist das sicherlich ein Bereich, den wir auch weiter ausbauen wollen, weil die Hochschulen ja sind einfach ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn es darum geht, auch Studierende ein bisschen den Hunger zu wecken, auch sich fürs Gründen zu entscheiden. Es geht nicht darum, dass alle Hochschulabsolventen auf einmal Gründerinnen und Gründer werden, aber es geht darum, dass diese Option zu gründen tatsächlich für alle, die eine Hochschule besuchen, irgendwie mal dem begegnet. Insofern ist das auch besonders wichtig für uns als Verband.
Im Studium ist es vermutlich für die meisten auch noch einfacher, den Switch zu machen zur Selbstständigkeit, als dann später, wenn man schon seit 10 Jahren im Job ist und seine festen Strukturen hat. Ja, dann hätte ich noch eine Frage die eher technologisch ist, aus Interesse. Wie ist denn aktuell so die Rolle von künstlicher Intelligenz in den verschiedenen Startups? Habt ihr dazu vielleicht auch Forschungen betrieben oder seid ihr in dem Bereich auch unterwegs? Weil in etablierten Firmen ist das ja momentan das Hot Topic und vermutlich auch bei Startups.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant, weil KI war vor, ich würde sagen, 2, 3 Jahren ja schon mal sehr, sehr stark auch so auf der Agenda. Und dann ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Quantum und so kam auch stärker in den Vordergrund. Und jetzt aktuell natürlich durch ChatGPT, das alle auch für alle auch irgendwie greifbar ist, dass das tatsächlich ein absolut, vielleicht nicht neues Phänomen, aber doch ein Phänomen ist mit ganz vielen Disruptionen. Und deswegen ist das schon von größter Bedeutung. Es sind, glaube ich, auch fast ein Drittel der Startups, die selber für sich KI-Anwendungen nutzen, ohne jetzt vielleicht wirklich im engeren Sinne ein KI-Startup zu sein. Es gibt ja auch den KI-Bundesverband, die mit uns und wir mit ihnen freundschaftlich verbunden sind. Wir haben aber darüber hinaus auch noch ein eigenes Team an KI-Sprecherinnen, um das Thema auch tatsächlich für uns zu begleiten. Da geht es zum einen mal ja auch um regulatorische Fragestellungen auf europäischer Ebene, beispielsweise der AI Act, der ja auch gerade beraten wird. Also insofern ist, glaube ich, auf der einen Seite ja der Bereich wirtschaftlich total wichtig, auf der anderen Seite aber auch sehr spannend, um da zu gucken, wie reguliert man, wie reguliert man nicht, um quasi das, was da jetzt auch gerade am Entstehen zu ist, Leitplanken zu setzen, die darauf ausgerichtet sind, dass eben auch hier in Europa KI stattfindet, in KI investiert wird. Insofern ist das sicherlich auch eine ganz große Frage, mit der wir uns beschäftigen.
Okay, sehr interessant. Ja, ich denke, da ist es auch wichtig, jetzt einzusteigen und mithalten zu können mit anderen Ländern und die Regulatorik da anzugehen. Ja, das waren auch schon die Fragen, die wir einmal vorbereitet haben. Ich bedanke mich für das Interview sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und das waren wirklich interessante Insights rund um den Deutschen Startup-Verband. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Dinge, die du unseren Zuhörern gerne mitgeben würdest?
Nee, ich glaube, das war ja schon so ein Rundumschlag zum Startup-Verband. Vielleicht noch der Hinweis für die sich nochmal stärker dafür interessieren: www.startupverband.de ist unsere Homepage, hattest du ja auch schon erwähnt. Da geht es nicht nur zu den Mitgliedsanträgen, sondern auch weit darüber hinaus für vielen weiteren Informationen rund um das Startup-Ökosystem in Deutschland. Und insofern freue ich mich über all die beim Podcast zuhören und Spaß und Interesse am Thema Startups und Gründen haben.
Okay, vielen Dank.
Ich danke dir, Lili.